In den letzten zwei oder drei Lehreinheiten dieser Lehrserie beschäftigten wir uns mit den einander gegenüberstehenden Programmen Gottes und Satans für den Abschluss dieses Zeitalters. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Name Satan Widersacher oder der sich widersetzt bedeutet. Dieser Name umschreibt einen entscheidenden Aspekt von Satans Charakter und von seinen Aktivitäten. Er widersetzt sich und widersteht bewusst und systematisch allen Absichten der Gnade und Barmherzigkeit Gottes gegenüber dem menschlichen Geschlecht. Ich denke, es wäre gut, wenn wir uns kurz die Wiederholungen eurer Studienhilfe auf Seite 13 ansehen würden. Hier haben wir vier aufeinanderfolgende Statements, die wir nun gemeinsam durchgehen werden, damit wir uns auch darüber voll im Klaren sein können, was wir in dieser Lehreinheit behandeln werden. In früheren Lehreinheiten, und das ist inzwischen ja schon eine ganze Weile her, hielten wir klar und deutlich fest, dass Satan ein rivalisierendes geistliches Reich aufgebaut hat, das Gott widersteht, indem er über gefallene Engel in der Himmelswelt und Dämonen auf Erden regiert. Wir werden darauf jetzt nicht mehr eingehen, weil es nämlich einige Lehreinheiten gedauert hat, um diese Sachverhalte zu erörtern. Dann sahen wir, dass Gott am Ende dieses Zeitalters zwei Ziele in Bezug auf die Gemeinde verfolgt. Erstens, Einholen der letzten großen Ernte der Erde. Am Ende dieses Zeitalters wird es eine Ernte geben. Ja, Jesus sagt in Matthäus 13,39, die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Und zweitens, Vorbereitung der Gemeinde als Braut für Christus, der Bräutigam ist. Gleichzeitig verfolgt auch Satan seine konkreten Absichten für den Abschluss dieses Zeitalters. Erstens, die völlige politische Kontrolle über die Erde erlangen. Um dies zu verwirklichen, muss er einen Mann finden, der ein Werkzeug sein wird, den er gebrauchen kann, den er in eine Position einzigartiger und alles überragender politischer Macht befördern kann, damit er durch diesen Mann seine Ziele erreichen kann. Dieser Mann wird in der Bibel unter dem Titel Antichrist dargestellt. Das zweite, große, endgültige Ziel Satans, das er durch diesen Mann erreichen möchte, besteht darin, von der ganzen Welt angebetet zu werden. Das ist schon seit der Zeit, als er fiel, sein Ziel gewesen. Er wollte Gott gleich sein und die Anbetung empfangen, die einzig und allein Gott zusteht. Und er hat seinen Ehrgeiz, dieses Ziel zu erreichen, nie verloren. Seit Jahrhunderten arbeitet er systematisch und hartnäckig auf dieses Ziel hin. Und durch diesen politischen Herrscher, den er am Ende dieses Zeitalters groß machen möchte, wird er tatsächlich für kurze Zeit praktisch die uneingeschränkte Anbetung auf Erden bekommen. In Bezug auf diese beiden Absichten Satans hat Christus seinen Jüngern zwei spezielle Verantwortungsbereiche übertragen. Erstens, die Eindämmung der Absichten Satans auf Erden, bis Gottes Gnadenabsichten verwirklicht worden sind. Es gehört nicht zum Programm Gottes, Satan ganz und gar davon abzuhalten, seine Ziele zu erreichen. Es wird ihm für eine kurze Zeit gestattet sein, seine Ziele zu erreichen. Aber es ist die Verantwortung der Jünger Christi, der wahren Gemeinde, die Erfüllung der Absichten Satans einzudämmen, bis Gottes Gnadenabsichten zur Gänze erfüllt worden sind. Und die zweite Verantwortung, die Christus seinen Jüngern übertragen hat, Satans Reich aus der Himmelswelt hinauswerfen. Obwohl diese Tatsache klar und deutlich in der Bibel formuliert wird, habe ich noch nie jemanden getroffen, der dies wirklich verstanden hätte. Ich selbst war absolut überrascht und schockiert, als ich das in der Bibel fand. Ich habe darüber noch nie eine Lehre oder eine Predigt gehört. Nun, das soll nicht heißen, dass das noch nie jemand getan hätte, aber ich habe es zumindest noch nie gehört. Und ich hätte es hier nicht in die Studienhilfe hineingeschrieben, wenn ich nicht zu der Überzeugung gelangt wäre, dass es biblisch ist und klar in der Bibel formuliert wird. Sehen wir uns nun diese beiden speziellen Verantwortungsbereiche an, die Christus uns als seinen Jüngern in dieser Reihenfolge übertragen hat. Als erstes sehen wir uns die Macht der Gläubigen an, Satan einzudämmen und zurückzuhalten. Als zweites sehen wir uns die Macht der Gläubigen an, das Reich Satans niederzuwerfen. Ich spreche inzwischen lieber von den Gläubigen als von den Christen. Das Wort Christ wird heutzutage so oft missbraucht, und irreführend verwendet, vor allem hinsichtlich der Juden. Dieser Begriff weckt den Widerstand der Juden. Aber wenn man von Gläubigen spricht, ist das etwas ganz anderes. Und die Verheißungen Gottes gelten ja auch nur den Gläubigen. Sehen wir uns nun also die Macht an, die Gläubige haben, um Satan einzudämmen und zurückzuhalten. Eine Schlüsselstelle, die im Kern diese Wahrheit enthält, ist Matthäus 5,13, ein Auszug aus der Bergpredigt. Jesus sagt in diesem Vers: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ich bin nun kein Wissenschaftler und es gibt viele Fakten über Salz, die ich nicht kenne. Ich kenne nicht einmal den wissenschaftlichen Namen von Salz. Aber in meiner einfachen Art und Weise weiß ich zwei Dinge über Salz. Diese beiden Funktionen sind extrem relevant für unsere Funktion als Gläubige heute hier auf der Erde. Das Erste, was ich über Salz weiß, ist, dass es Dingen Geschmack gibt. Das heißt, Dinge würzt, die sonst keinen Geschmack hätten. Es bringt den Geschmack und das Gute von Dingen heraus und macht sie angenehm für den Gaumen. Ohne Salz wären sie für den Gaumen nicht angenehm. Zweitens, Salz besitzt die Fähigkeit, den Prozess des Verderbens bzw. des Verfalls einzudämmen. Wir alle kennen diese Tatsachen. Sehen wir uns zunächst die erste Funktion von Salz an. Würzen, Geschmack geben, etwas annehmbar machen, was sonst nicht annehmbar wäre. Wir sind das Salz der Erde. Also sind wir hier, um der Erde Geschmack zu geben. Das heißt, sie zu würzen und für Gott annehmbar zu machen. Denn ohne unsere Anwesenheit wäre die Erde nicht annehmbar. Mit anderen Worten, solange wir hier sind, veranlassen wir Gott durch unsere Anwesenheit, auf die Erde herabzuschauen und ihr Gnade, Barmherzigkeit und Gunst zu schenken, anstatt ihr Zorn und das letzte Gericht zu bringen. Es ist unsere Anwesenheit, die das letzte Gericht zurückhält und Gott veranlasst, der Erde als Ganzes Gnade und Barmherzigkeit zu schenken. Und in diesem Sinne wird Salz nicht in großen Haufen oder esslöffelweise verteilt, sondern hier ein paar Körnchen und dort ein paar Körnchen. Aber jedes Körnchen hat seine spezielle Funktion und Absicht, nämlich genau den konkreten Bereich, über den es verteilt wird, zu würzen und ihm Geschmack zu geben. Genau so sind wir als Christen auf Erden. Jeder einzelne von uns sollte als Salzkörnchen fungieren und an dem Ort, an dem wir sind, eine Atmosphäre schaffen, die Gott dazu veranlasst, voll Gunst und Gnade nicht nur auf uns zu blicken, sondern auch auf die Menschen rund um uns herum. Ich denke, einige Christen haben das noch nicht erkannt. Wir sind verantwortlich für unsere Lebenssituation. Wir sind verantwortlich für die Atmosphäre um uns herum. Sehen wir uns einige Veranschaulichungen dieses Prinzips an, dass wahre Gläubige das Salz der Erde sind oder anders formuliert, dass die Anwesenheit wahrer Gläubiger Gott dazu veranlasst, die Situation oder eine Gruppe von Menschen voll Gnade und Gunst zu betrachten. Aber wenn diese Gläubigen nicht da wären, würde Gott seine Barmherzigkeit und seine Gunst zurückziehen und dann bliebe nichts anderes übrig als Zorn und Gericht. Sehen wir uns an, wie Gott an Sodom handelte. Das finden wir in 1. Mose 18. Der Herr hatte Abraham und dessen Haus besucht und mit ihm Mahl gehalten. Anschließend erzählte er Abraham, er wolle weitergehen und sich die Bosheit Sodoms ansehen, quasi als Vorbereitung des Gerichts, das er über Sodom bringen würde. Wir dürfen hier nicht vergessen, dass Abrahams Neffe Lot in Sodom lebte. Aus diesem Grund hatte Abraham einen ganz speziellen Grund und Anlass, sich dafür einzusetzen, dass Gott Sodom kein Gericht bringen würde. Deshalb beschloss Abraham, mit dem Herrn über diese Frage seines Vorgehens gegen Sodom und seines Gerichts über Sodom zu sprechen. Wir lesen in Vers 23 bis 25 nun Abrahams Anmerkungen in seinem Gespräch mit dem Herrn. Und Abraham trat hinzu. Also, er trat zum Herrn hin und sagte: Willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie denn wegraffen und dem Ort nicht vergeben, um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, so dass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei es von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Viele, viele Gläubige haben diese Tatsache nicht begriffen, die für Abraham außer Frage stand, nämlich dass Gott den Gerechten niemals so behandeln würde wie den Ungerechten. Es steht absolut außer Frage, dass Gott, der ja ein gerechter Gott ist, jemals so etwas tun würde. Und es war nie die Absicht Gottes gewesen, dass sein Gericht über die Gottlosen wegen deren Bosheit auch die Gerechten treffe. Abraham hatte das klar erkannt. Aber ich stelle fest, dass viele, viele Gläubige nicht im Licht dieser Wahrheit leben. Wenn zu irgendeiner Zeit irgendeine Form von Gericht über die Gottlosen kommt, dann sollte es uns, wenn wir an Jesus Christus gläubig sind und durch Glauben an ihn gerecht gemacht worden sind, nicht nahe kommen, uns nicht antasten, ja uns nicht einmal in Angst versetzen. Es widerspricht der Gerechtigkeit Gottes voll und ganz, die Gerechten und die Ungerechten über einen Kamm zu scheren. Abraham hatte das erkannt. Gott bestritt das auch nicht, sondern akzeptierte es und stimmte ihm zu. Abraham sagte also zu Gott, wenn es in Sodom nur 50 Gerechte gibt, würdest du dann die Stadt um dieser 50 Gerechten willen nicht verschonen? Gott sagte, ja. Vers 26, wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Wir müssen die folgenden Verse nicht alle lesen, aber ihr wisst, dass Abraham die Zahl immer weiter nach unten drückte, immer 10 weniger. Und was ist, wenn es 40 sind? Ich werde die Stadt wegen 40 verschonen. Und bei 30? Nun, ich werde sie wegen 30 verschonen. Und bei 20? Ich werde sie wegen 20 verschonen. Abraham sagte dann, ich sage nur noch einmal was, Herr, nur noch einmal, und wenn es nur 10 Gerechte sind? Würdest du die Stadt dann auch wegen 10 Gerechten verschonen? Der Herr sagte, wenn nur 10 Gerechte in der Stadt sind, werde ich die ganze Stadt um dieser 10 Gerechten willen verschonen. Ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen in Sodom lebten. Ich denke, es war eine recht große Stadt. Aber ich bin mir sicher, dieses Verhältnis hat noch heute Gültigkeit. 10 gerechte Männer in dieser Stadt hätten Gott dazu veranlasst, von seinem Gericht Abstand zu nehmen und seinen Zorn über die ganze Stadt zurückzuhalten. Was wären diese 10 Gerechten gewesen? Wären sie da gewesen, wären sie das Salz der Erde gewesen. 10 kleine Salzkörnchen, die die ganze Stadt vor Gott annehmbar machten, so dass er nicht in Zorn und Gericht über sie kommen würde, wegen 10 Gerechten in der Stadt. Das heißt es, das Salz der Erde zu sein. Dieses Prinzip zieht sich wie ein roter Faden durch die Schrift. Schlagen wir 2. Könige 6, 15 bis 17 auf. Diese Begebenheit trug sich zur Zeit des Propheten Elisa zu. Elisa befand sich gerade in einer Stadt in Israel namens Dothan. Der König von Syrien hatte eine Armee mit vielen Pferden und Wagen geschickt, um Elisa zu fassen und gefangen wegzuschaffen. Eines Morgens stand Elisas Diener, der junge Mann, der ihm diente, früh auf und stieg, wie ich mir vorstellen kann, weil es ja im Land Israel so üblich ist, auf das Hausdach hinauf. Ihr wisst ja, dass die Häuser dort Flachdächer haben. Und er rieb sich die Augen, als er herumblickte und dabei regelrecht erschauderte. Eine ehrfurchtgebietende Szene bot sich seinen Augen dar. Vers 15. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Die ganze Stadt war umzingelt von einem riesigen Heer. Und der Diener sagte zu Elisa, »Ach, mein Herr, was sollen wir tun?« Elisa aber sagte, »Fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind.« Und Elisa betete und sagte, »Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht.« Da öffnete der Herr die Augen des Dieners, und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Beachtet dabei Folgendes. Um einen Mann scharten sich alle Armeen Gottes, die Gottes Volk schützten. Dieser eine Mann war Elisa. Es ist möglich, dass eine Person die Armeen Gottes zu Schutz und Segen um sich herum schart. Ein Mensch kann eine solche Beziehung zu Gott haben, dass Gott alle Mächte des Himmels entbietet, dass sie über diesen einen Menschen wachen. Und alle Leute um diesen Menschen herum werden um seinetwillen geschützt sein. Wenn man sich den Rest der Geschichte ansieht, dann sieht man, dass die ganze Stadt Dothan errettet wurde, weil ein einziger Mensch da war, der Gott kannte und die rechte Beziehung zu Gott hatte, und dieser eine Mensch war Elisa. Gehen wir weiter zu den Psalmen. Psalm 106, 23. Dieser Psalm berichtet vom Wirken Gottes an Israel, von Ägypten bis ins verheißene Land. Er berichtet hauptsächlich von den Übertretungen und dem Glaubensabfall Israels und gereicht Israel daher sicher nicht zur Ehre. Und in dieser Passage des Psalms ist davon die Rede, wie die Israeliten das goldene Kalb machten. Psalm 106, ab Vers 20. Sie vertauschten ihre Herrlichkeit mit dem Bild eines Stieres, der Gras frisst. Sie vergaßen Gott, der sie errettete, der große Dinge getan in Ägypten, Wunder im Lande Hams, Furchtbares am Schilfmeer. Da gedachte er, also Gott, sie auszurotten, wäre nicht Mose gewesen sein Erwählter. Der trat in die Bresche vor ihn, um seinen Grimm vom Verderben abzuwenden. Liest man den Bericht in 2. Mose 32, stellt man fest, dass Mose zwischen Gott und der Zerstörung der ganzen Nation Israel stand. Mose sagte: Herr, tu's nicht. Und ein Mann bewahrte durch seine Fürbitte die ganze Nation. Und in diesem Zusammenhang halten wir fest, dass Mose als der Auserwählte Gottes bezeichnet wird. Das ist einer jener Titel, die die Gunst Gottes widerspiegeln. Gottes Gunst für Mose konnte die Übertretungen einer ganzen Nation bedecken. Als nächstes gehen wir weiter zu Hesekiel. Dort sehen wir die andere Seite der Medaille. Eine Situation in der weiteren Geschichte Israels, als Gott keinen einzigen Mann mehr finden konnte, der für das Volk eintreten würde und auf diese Weise den Zorn Gottes fernhalten würde. Hesekiel 22 endet mit einer Schilderung, wie schrecklich Israel vom Glauben abgefallen ist. Wir brauchen hier nicht auf Einzelheiten einzugehen, aber ihr werdet feststellen, dass jeder Bereich und jede Schicht der Nation davon betroffen sind. Lesen wir Hesekiel 22 ab Vers 24. Menschensohn, spricht zu ihm: Du bist ein Land, das nicht benetzt, nicht beregnet ist am Tag des Zorns. Hier wird uns ein Gedanke vermittelt, den ich euch gerne mitgeben möchte. Denkt mal drüber nach. Es ist der Spätregen, der das Land vom Zorn Gottes reinigt. Wenn der Regen nicht fällt, wird das Land auch nicht gereinigt. In den nächsten Versen halten wir fest, dass alle Schichten des Volkes mit in diese Bosheit verstrickt sind und davon betroffen sind. Vers 25, dessen Obere in seiner Mitte sind wie ein brüllender Löwe, der Beute reißt. Vers 26, seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an. Vers 27, seine Obersten sind in seiner Mitte wie Wölfe, die Beute reißen, um Blut zu vergießen. Vers 28, und seine Propheten streichen ihnen Tünche darüber. Und Vers 29, das Volk des Landes, also die ganz normale Bevölkerung. Hier haben wir also die Propheten, die Priester, die Oberen, das heißt die Fürsten, und die normale Bevölkerung, sie alle haben sich von Gott abgewandt und sich in ihren Übertretungen und in ihrer Rebellion gegen Gott gewandt. Dann die beiden letzten Verse, Vers 30 und 31. Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste, aber ich fand keinen. So gieße ich meinen Zorn über sie aus. Beachte das Wörtchen so im Sinne von deshalb. Gott sagt: Hätte ich nur einen einzigen Mann finden können, hätte dieser die ganze Situation verändern können. Aber es war nicht einmal ein Mann da, der vor mir für das Land in den Riss treten konnte und die Mauer zumauern konnte. Ich komme nicht umhin zu sagen, dass wir uns heute in der westlichen Welt in exakt derselben Situation befinden. Wenn Gott nicht eine oder mehrere Personen findet, die in den Riss treten und die Mauer zumauern, wird es für diese Nationen keine Hoffnung geben. Gehen wir nun weiter zum Neuen Testament. In Apostelgeschichte 27 haben wir diese Szene, dass Paulus verhaftet worden ist und nun nach Rom zum Kaiser gebracht wird, wo er verurteilt werden soll. Er befindet sich gerade auf dem Schiff nach Rom. Das Schiff gerät in ein schreckliches Unwetter. 14 Tage und Nächte lang sehen die Leute auf dem Schiff weder Sonne noch Mond noch die Sterne und sie geben alle Hoffnung auf, jemals gerettet zu werden. Und in dieser Situation kommt der Engel Gottes in der Nacht auf das Schiff und spricht zu Paulus. Dann sagt Paulus in Apostelgeschichte 27, 23, denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach. Das sind zwei gute Dinge, die man über seine Beziehung zu Gott sagen können sollte, nicht wahr? Dem ich gehöre und dem ich diene. Ich gehöre ihm und ich diene ihm. Wenn du das sagen kannst, hast du dasselbe Recht wie Paulus auf den Rest der Geschichte. Der Engel hatte zu ihm gesagt, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Jede einzelne Person auf dem Schiff wird um deinetwillen gerettet werden, denn wir müssen dich nach Rom bringen. Das ist Gottes Programm. Satan kann die Erfüllung und Durchführung des Programmes Gottes zwar behindern, aber niemals verhindern. Er kann es hinauszögern, aber es wird immer realisiert werden. Und der ganze Himmel kümmerte sich darum, dass dieser eine Mensch, Paulus, nach Rom kommt. Und aufgrund der Beziehung, die Paulus zu Gott hatte, sagte Gott, nicht nur du, Paulus, wirst gerettet werden, auch die anderen Leute auf dem Schiff werden um deinetwillen gerettet werden. Und wenn ihr wissen wollt, wie viele Leute das waren, braucht ihr nur Vers 37 aufzuschlagen. Lukas, der diesen Bericht verfasst hat, sagt hier, wir waren aber in dem Schiff, alle Seelen, 276. Es waren also, Paulus nicht mitgerechnet, 275 Leute auf dem Schiff. 275 Leute wurden verschont und entgingen der Vernichtung aufgrund der Anwesenheit des Apostels Paulus auf diesem Schiff. In der Studienhilfe auf Seite 14 könnt ihr meinen Kommentar dazu nachlesen. Dasselbe Prinzip gilt noch heute. Die Anwesenheit eines wahren Gläubigen macht den entscheidenden Unterschied aus. Und ich möchte zu dir sagen, wenn du keinen entscheidenden Unterschied ausmachst, dann ist auch nicht viel von einem Gläubigen an dir. Wenn die Dinge immer gleich laufen, ob du nun da bist oder nicht, dann bist du im Grunde nicht würdig, ein Gläubiger genannt zu werden. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, als ich im Zweiten Weltkrieg als Sanitätssoldat in der nordafrikanischen Wüste war. Wir taten damals in einem Feldlazarett Dienst, das einer gepanzerten Division angegliedert war. Und abgesehen von der mobilen Badestation waren wir die einzige unbewaffnete Gruppe dieser Division. Und ehe man es sich versieht, weiß man in der Wüste auf einmal nicht mehr, wo man ist. Wir wussten nicht mehr, ob wir nun hinter den britischen Linien waren oder hinter den feindlichen Linien. Und vor allem, wenn ein Sandsturm aufkommt, hat man keine Ahnung mehr, wo Norden, Süden, Osten oder Westen ist. Ich erinnere mich, dass wir zweimal in dieser Situation waren, dass wir nicht mehr wussten, ob wir nun vor oder hinter unseren eigenen Linien waren. Und eine kleine Sanitätseinheit, die mit ein paar Lastwagen in der Wüste herumirrt, ist ein mitleiderregender Anblick. Ich erinnere mich noch, wie in dieser Situation mehr als einmal einige der anderen Soldaten zu mir kamen. Es waren keine Christen. Sie gaben nicht mal vor, Christen zu sein. Ich erinnere mich speziell an einen Mann, der immer fluchte und gotteslästerlich daherredete, ein gottloser Mann. Er kam in dieser Situation zu mir und sagte, Unteroffizier Prince, ich bin froh, dass Sie bei uns sind. Und ich wusste ganz genau, was er damit sagen wollte. Er wollte damit sagen, wir fühlen uns sicherer, wenn Sie hier bei uns sind. Ich sage das nicht, um mich zu rühmen. Ich glaube, dass das für jeden wahren Gläubigen gelten sollte. Ich glaube, dass jeder Gläubige durch seine Anwesenheit den entscheidenden Unterschied ausmachen sollte. Ich war mit dieser Einheit mehr oder weniger ohne Unterbrechung 2 Jahre lang in der Wüste unterwegs und während dieser Zeit haben wir keinen einzigen Mann verloren. Ich glaube, das war um meinetwillen. Du kannst nun sagen, Bruder Prinz, du bist ja ziemlich eingebildet. Nun, das ist deine Sache. Ich sage nur, dass ich ein Gläubiger bin. Das ist alles. Schlagen wir kurz 2. Korinther 5, 20 auf. Mich beeindruckt bei dem Ganzen, dass die Ungläubigen es wussten. Als es aus war mit ihnen, wussten sie, worum es ging. Sie bekehrten sich nicht, aber sie wussten Bescheid. Ich glaube, das wird in 2. Korinther 5, 20 zusammengefasst. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir, alle Gläubigen, sind Gesandte bzw. Botschafter, die autorisierten Repräsentanten des Himmels in einem fremden Land, die im Namen der Regierung des Himmels sprechen und die totale Autorität der Armeen des Himmels hinter sich haben, gerade so wie jeder andere Botschafter, der in irgendeinem Land der Welt dieses Amt ausübt, mit der Stimme der Autorität im Namen seiner Regierung spricht und die ganze militärische Macht seiner Regierung hinter ihm steht. Und solange wir in der Welt sind, sind wir Botschafter der Versöhnung. Wir ermahnen oder ersuchen die Welt dringend, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind hier an Christi Statt. Wir sind Botschafter des Friedens. Ich habe bereits darauf hingewiesen, aber ich sage es noch einmal. Der letzte offizielle Akt einer Regierung, die vorhat, einer anderen Nation den Krieg zu erklären, ist die Rückbeorderung ihrer Botschafter. Theoretisch, das heißt, dem Protokoll zufolge, wird eine Nation nicht den Krieg erklären und dabei seine Botschafter im Feindesland zurücklassen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Gott erst dann den Krieg erklären wird, wenn er seine Botschafter rückbeordert hat. Aber wenn er es getan hat, dann sagt er, Erde, hüte dich. Denn etwas in der Art, was kommen wird, wenn Gottes Botschafter rückbeordert worden sind, hat noch niemand erlebt. Dann wird der Welt die Botschaft der Versöhnung nicht mehr angeboten werden. Es bleibt nichts anderes mehr übrig, als der letzte Krieg zwischen Gott und einer Erde, die Christus ablehnt. Aber während wir hier bleiben, haben wir eben die Funktion, die Verantwortung und die Privilegien von Botschaftern. Wir sind die offiziellen Repräsentanten der Regierung des Himmels in einem fremden Land. Und wenn wir sprechen, sofern wir im Willen Gottes sprechen, mit der Autorität, die Gott uns gegeben hat, dann steht die ganze Autorität des Himmels hinter uns und macht unsere Worte wahr. Sehen wir uns nun noch die zweite Wirkung von Salz an, die ich eingangs erwähnt habe, nämlich den Verfall bzw. den Prozess, dass etwas verdirbt, einzudämmen. Heute hat man natürlich überall auf der Welt Kühlschränke. Aber wir wissen auch, dass in der Zeit, als es noch keine Kühlschränke gab, Lebensmittel, wie zum Beispiel Fleisch, in erster Linie dadurch haltbar gemacht wurde, dass man es einsalzte. Viele Jahrhunderte lang nahmen Seeleute auf lange Reisen Fleisch mit, das vorher durch Salz konserviert worden war. Das Fleisch an sich konnte verderben. In diesem Fleisch wirkten eben Kräfte und Gesetzmäßigkeiten, die es verderben ließen. Aber das Vorhandensein von Salz dämmte diese verderblichen Kräfte ein, damit das Fleisch so lange essbar bleiben konnte, wie es für diese Seeleute erforderlich war. Und genau das ist deine und meine Verantwortung. Wir sind hier, um die Kräfte des Verderbens und des Verfalls zurückzuhalten, bis die Absichten Gottes erfüllt worden sind. Diese verderblichen Kräfte des Verfalls wirken bereits jetzt in der Welt. Wir können den Verfall nicht verhindern, aber wir dämmen diesen Verfall ein, solange die Seereise andauert. Sobald die Absichten Gottes erfüllt worden sind, wird das Verderben und der Verfall seinen Höhepunkt erreichen. Das wird klar und deutlich so in der Bibel formuliert. Schlagen wir 2. Thessalonicher 2 auf. 2. Thessalonicher 2 ist abgesehen von der Offenbarung vielleicht das deutlichste Statement über das Kommen desjenigen, der als der Antichrist bezeichnet wird. Und der Großteil dieses Kapitels beschäftigt sich mit dem Kommen dieses bösen, satanisch inspirierten und befähigten Herrschers. Aber in Vers 3 erinnert Paulus die Christen daran, dass der Antichrist erst dann manifest werden kann, dass diese Absicht Satans erst dann ihren Höhepunkt erreichen kann, wenn vorher noch etwas anderes geschehen ist. Es heißt hier, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Mensch der Gesetzlosigkeit und Sohn des Verderbens sind zwei Titel des Antichrists. Beachtet, dass der Antichrist erst dann offenbart werden kann, wenn zuvor und als erstes ein Abfall gekommen ist, das heißt ein Abfall vom Glauben. Das griechische Wort hierfür lautet Apostasie. Es wird immer im Zusammenhang damit verwendet, dass sich Leute vom wahren Glauben Jesu Christi abwenden. Das heißt, dass, solange die Gläubigen sich ihren wahren Glauben bewahren, der Mensch der Gesetzlosigkeit nicht offenbart werden kann. Warum? Weil die Gläubigen das Salz sind, das diese letzte Manifestation des Verderbens und des Verfalls zurückhält. Wisst ihr, Satan kennt diesen Bibelvers. Ich denke, dass Satan die Bibel ziemlich gut kennt. Satan ist sich darüber im Klaren, dass er, wenn er diesen Menschen offenbaren möchte, einen Glaubensabfall innerhalb der Gemeinde bewirken muss. Mit anderen Worten, das Salz der Gemeinde muss seine Salzkraft verlieren. Es muss aufhören, seine Funktion zu erfüllen. Dann, wenn das Salz seine Salz- und Würzkraft verloren hat, ist die Bahn frei für die Manifestation dieses letzten bösen satanischen Herrschers. Aus diesem Grund besteht eine der zentralen Vorgehensweisen Satans darin, die Gläubigen vom wahren Glauben abzubringen, mit anderen Worten eine Apostasie zu bewirken. Und meiner persönlichen Einschätzung nach sehen wir seit etwa 20 Jahren innerhalb des Christentums eine Apostasie, die man fast schon als Erdrutsch bezeichnen könnte. In den meisten größeren protestantischen Denominationen ist es inzwischen akzeptabel, die zentralen, grundlegenden Säulen des christlichen Glaubens zu leugnen. Das ist gar nichts Revolutionäres mehr, sondern fast schon Normalität. Und diese Apostasie lässt sich direkt zurückverfolgen, hinein und zurück in die Priesterseminare und theologischen Ausbildungsstätten. Die meisten theologischen Ausbildungsstätten in der westlichen Welt bringen hochqualifizierte Abtrünnige hervor. Ich hatte das Vorrecht, Gemeinschaft mit Dennis Bennett zu haben, dem Rektor der St. Luke's Episcopal Mission Church in Seattle im Bundesstaat Washington. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich. Ich erinnere mich, wie er einmal sagte, als er eine theologische Ausbildungsstätte in Chicago besuchte, um für den vollzeitlichen Dienst ausgebildet zu werden, sagte gleich der erste Dozent vor seiner ersten Vorlesung Folgendes: Ich möchte, dass Sie alle gleich von Anfang an ganz klar wissen, dass ich Atheist bin. Das war das Erste, was er überhaupt sagte. Dieser Mann bildete junge Männer an einer Ausbildungsstätte für christliche Theologie aus. Und diese theologischen Ausbildungsstätten sind das Hauptwerkzeug zur Zerstörung des Glaubens von jungen Männern, die anfangs wirklich den Wunsch hatten, Gott und Jesus Christus zu dienen. Ich habe mit vielen geistlichen Leitern gesprochen, die auf Priesterseminare und theologische Ausbildungsstätten gingen, und sie alle sagen im Wesentlichen dasselbe, nämlich: Das Schwierigste an der Sache ist, am Ende der theologischen Ausbildung noch Glauben zu haben. Und viele von ihnen haben es einfach nicht geschafft. Ich habe gehört, wie andere sagten, es hat 10 Jahre gedauert, um aus mir das wieder hinauszubekommen, was ich auf dem Seminar eingetrichtert bekommen habe, und um dann anfangen zu können, endlich Christus effektiv zu dienen. Wenn ich das sage, möchte ich nicht gehässig oder unliebenswert klingen. Ich sage einfach nur, was meiner Überzeugung nach eine einfache, objektive Tatsache ist. Und hinter alledem sehen wir, dass Satan darauf hinwirkt, Gläubige vom Glauben abzubringen. Denn solange das nicht geschieht, können auch seine Absichten nicht ihren Höhepunkt erreichen. Es muss ein Abfall kommen. Das Salz muss seine Salzkraft verlieren, bevor der Verfall und das Verderben seinen Höhepunkt erreichen kann. Und genau das vollzieht sich derzeit in der Welt. Die Abtrünnigen, die Leute, die sich vom Glauben abwenden, sind Salz, das seine Würzkraft verloren hat. Ich möchte kurz zurückgehen zu Matthäus 5,13 und euch zeigen, was mit Salz geschieht, das seine Würzkraft verloren hat. Matthäus 5,13. Jesus spricht zu den Gläubigen, zu den Jüngern, zu denen, die sich zum Glauben an ihn bekennen: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Also, es gibt nichts, womit man Salz salzen könnte. Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Wenn man zu jemandem sagt, dass er zu nichts mehr taugt, dann ist das so ziemlich das Schlimmste, was man überhaupt zu einem Menschen sagen kann. Und genau das sagt Jesus über den Gläubigen, der nicht glaubt. Er taugt zu nichts mehr. Was ist sein Schicksal? Hinausgeworfen zu werden und von den Menschen zertreten zu werden. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass es hier heißt von den Menschen. Und genau das bedeutet es auch. Die abtrünnige Gemeinde wird im Lauf der Zeit von den Menschen zertreten werden. Und wenn die Gemeinde in der westlichen Welt in unserer heutigen Zeit auf diesem Weg geht und wenn Gott nicht durch Erweckung und Buße und Wiederherstellung interveniert, wird es nicht mehr lange dauern, bis die Christen in der westlichen Welt tatsächlich von den Menschen zertreten werden. Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass es buchstäblich Millionen von Menschen gibt, die nur darauf warten, den Christen in den Nacken zu steigen. Das wäre für sie das größte Vorrecht überhaupt. In China, Russland und in vielen anderen Nationen der Welt gibt es Leute, denen es das größte Vergnügen machen würde, die Leiber von Christen auf Erden vor sich zu haben und sie zertreten zu können. Und die einzige Hoffnung darauf, dass das vermieden werden kann, ist eine Rückkehr zum Glauben seitens der Gläubigen. Das derzeitige Wirken des Heiligen Geistes in den Vereinigten Staaten und auch in anderen Nationen ist kein nettes religiöses Spielchen, sondern das letzte Gnadenangebot Gottes. Und die Leute sollten es auch als solches annehmen. Es gibt nichts Betrüblicheres, als mit anzusehen, wie sogenannte charismatische Gläubige ihre religiöse Erfahrung wie ein Gesellschaftsspiel behandeln. Manchmal hat man den Eindruck, als sei das ihre Alternative zur Cocktailparty. Ich denke, dass Gott dies mehr missfällt als blanker, krasser Unglaube. Wenn der christliche Glaube keine ernste Sache ist, dann ist er eine Farce. Und es gibt kein Zwischending zwischen den beiden. Ich habe in meinem eigenen Leben erst vor kurzem Erfahrungen gemacht, die mir gezeigt haben, dass ich meine Religion ernst nehmen muss, denn die Kräfte des Feindes nehmen den Part, den sie spielen, sehr ernst. Satan meint es sehr ernst mit seiner Absicht, dich und mich zu zerstören. Glaubt mir, er spielt keine Spielchen. Und wenn wir nichts anderes zu tun haben, als religiöse Spielchen zu spielen, wird er sein Ziel erreichen. Ich sprach gestern am Telefon mit einer Frau. Ich werde keine Details nennen, aber sie war mal bei uns zu Hause und empfing dort Befreiung. Es ging ihr daraufhin so gut, dass andere Leute aus ihrer Gegend auch zu uns kamen, ebenfalls um befreit zu werden. Doch vor etwa 2 Wochen hat sie ihre Befreiung teilweise wieder verloren und es begann wieder von Neuem, dass sie gequält wurde. Gestern rief sie mich an und weinte in ihrer Qual am Telefon und ich sagte, was ist vor 2 Wochen geschehen, dass Sie Ihre Befreiung wieder verloren haben? Ich sagte, können Sie irgendeinen Auslöser dafür erkennen? Nun, erwiderte sie, ich ging in eine bestimmte Kirche, um der Konfirmation eines Familienmitglieds zuzusehen. Und während ich in dieser Kirche saß und der Konfirmation zusah, griff mich dieses etwas an. Ich entgegnete, jetzt kennen Sie ja den Grund. Glauben Sie wirklich an das, was dieses Sakrament lehrt, nämlich dass Sie, wenn Sie sich konfirmieren lassen, damit etwas bestätigen, was bei der Kindertaufe getan wurde? Glauben Sie an das? Glauben Sie an die Kindertaufe? Nein, sagte sie. Ich sagte, als der Bischof diesen Leuten die Hände auflegte, war das theoretisch dazu da, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Sie sagte, das weiß ich. Ich fragte nach, hatte der Bischof selbst den Heiligen Geist schon empfangen? Sie sagte, nein. Ich sagte, hatte Ihre Familie vorher schon den Heiligen Geist empfangen? Sie erwiderte, ja. Daraufhin sagte ich, Sie haben einem Mann, der den Heiligen Geist nicht hat, gestattet, Ihren Familienmitgliedern, die den Heiligen Geist schon hatten, die Hände aufzulegen. Ist das etwa kein dummes religiöses Spielchen? Sie wurde zornig, als ich ihr das sagte. Aber als ich von zu Hause abgereist war, rief sie noch einmal an und sagte dann zu meiner Frau, ich bin frei. Also vertraue ich darauf, dass sie diesen Punkt nun begriffen hat. Wir haben keine Zeit für religiöse Spielchen. Und die Leute, die religiöse Spielchen spielen, spielen sie zu ihrer eigenen Zerstörung. Denn Satan spielt keine Spielchen. Satan ist darauf aus, unseren Geist, unsere Seelen, unseren Leib zu zerstören. Er wird dich psychisch und physisch quälen. Er wird dich brechen und wie eine ausgepresste Orangenschale in den Müll werfen, wenn er mit dir fertig ist. Und wenn du ihm nichts anderes entgegenzusetzen hast als religiöse Spielchen, wird er dir ins Gesicht lachen. Gehen wir noch einmal zurück zu 2. Thessalonicher 2, Vers 6 und 7. Hier ist also davon die Rede, dass dieser Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart wird. Vers 3 haben wir schon gelesen. Der Apostel Paulus sagt nun in Vers 6 und 7, und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit geoffenbart wird. Was hält ihn bislang davon ab, offenbart zu werden? Vers 7, denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Anders formuliert, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirkt schon, nur er, der jetzt zurückhält, wird weiterhin zurückhalten, bis er aus dem Weg genommen werde. Im Griechischen heißt es wörtlich, bis er aus der Mitte hinaus werde. Das ist keine elegante, aber die wörtliche Übertragung. Paulus sagt also in Vers 6, was zurückhält, und in Vers 7 sagt er, welcher zurückhält. Was auch immer es ist sowohl ein Wer als auch ein Was. Ich bin mir darüber im Klaren, dass über dieses Thema kontroverse Bücher pro und contra geschrieben wurden, und ich denke nicht daran, dem noch ein weiteres Buch hinzuzufügen. Aber nachdem ich viele Jahre darüber nachgedacht habe, ohne dass es mir ein Anliegen gewesen wäre, Gott unbedingt um eine Antwort auf diese Probleme zu bitten, ich habe den Herrn einfach nur zu mir sprechen lassen, muss ich sagen, dass für mich zum jetzigen Zeitpunkt klar ist, dass sich diese Worte auf die Anwesenheit des Heiligen Geistes als Person innerhalb der Gemeinde Jesu Christi beziehen. Er ist ein Wer, er ist ein Was, er ist Geist, Wer oder Was. Ich glaube das. Ich sage das nicht nur, um in Bezug auf das Thema Prophetie interessant zu wirken. Ich sage das, weil ich glaube, dass es von außerordentlicher praktischer Bedeutung für uns ist. Die Kraft schlechthin, die zurückhält und eindämmt, die letzte Manifestation der Absichten Satans sowie die Manifestation des Antichrists als Weltherrscher zurückhält, ist eine Person, und diese Person ist innerhalb der Gemeinde. Diese Person ist der Heilige Geist. Paulus sagt in Vers 7, denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Das Verderben, der Verfall ist schon da, aber das Salz wird den Verfall und das Verderben aufhalten und zurückhalten, bis die Reise zu Ende ist, um diesen Vergleich mit den Seeleuten auf dem Schiff und dem eingesalzenen Fleisch noch einmal aufzugreifen. Das ist eine wichtige Funktion von Salz, nämlich das Verderben und den Verfall aufzuhalten, bis die Absichten Gottes erfüllt worden sind. Gesetzlosigkeit ist etwas, das wir heute in unserer modernen westlichen Welt praktisch in einer noch nie dagewesenen Art und Weise mitverfolgen können. Man braucht nur an einem Abend in der Woche die Fernsehnachrichten einzuschalten und schon hat man wieder einen brandaktuellen Bericht über irgendeine Form von fast schon sinnloser Gesetzlosigkeit. Soll ich euch den Grund dafür sagen? Der Grund ist die Apostasie innerhalb der Gemeinde Jesu. Das Salz würzt nicht. Wenn man sich heute unsere säkulare Gesellschaft ansieht, dann gibt es fast schon so eine Art Verschwörung, die den Gesetzesbrechern hilft und sie unterstützt und die Gesetzeshüter behindert. Du sagst, ist das nicht entsetzlich? Schau dir nur den obersten Gerichtshof an. Aber du weißt, was Gott sagt? Gott sagt, schau dir die Gemeinde an. Denn es ist die Gesetzlosigkeit der Kinder Gottes innerhalb der Gemeinde Jesu, die Freizügigkeit des Volkes Gottes innerhalb der Gemeinde Jesu, die der Gesetzlosigkeit und Freizügigkeit in der säkularen Gesellschaft den Weg bahnt. Es ist diese Kraftlosigkeit des Salzes, diese fehlende Würzkraft, die diese Situation in der Welt ausgelöst hat. Gott macht dafür nicht den obersten Gerichtshof verantwortlich, sondern die Gemeinde Jesu. Hier haben wir ein klares Beispiel. Wenn sich die Gemeinde für Gesetzlosigkeit öffnet, wenn sich Gottes Kinder wie ungehorsame, respektlose Gören aufführen, was geschieht dann? Die Kinder der Nation werden ungehorsame, respektlose Gören. Was wir an der modernen, heutigen Jugend sehen und was viele von uns nicht mögen und an ihnen kritisieren, ist das, was Gott an seinen Kindern in der Gemeinde sieht. Es ist der Geist der Gesetzlosigkeit in der Gemeinde, der diese Apostasie vom wahren Glauben und von den Maßstäben Gottes in der Gemeinde bewirkt. Das bahnt der Gesetzlosigkeit in der Nation den Weg. Und Gott hat gesagt in 2. Chronik 7, 14, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, ich denke, wir sollten diese Passage jetzt lesen, 2. Chronik 7, 14, hier haben wir einen klaren Beleg für die Wahrheit, die ich euch vermitteln möchte. Und das ist nebenbei bemerkt nicht das letzte Mal, dass wir diesen Vers noch lesen werden. 2. Chronik 7, 14. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich als erstes demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. Dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Wer muss als erstes von seinen bösen Wegen umkehren? Das Volk Gottes. Wer ist es, über dem sein Name ausgerufen ist? Die Christen. Wir sind es, über denen der Name Christi ausgerufen ist. Gott hat nicht in erster Linie einen Konflikt mit dem Ungläubigen, mit dem Alkoholiker, mit dem Gangster, mit dem Hippie, sondern Gott hat in erster Linie einen Konflikt mit seinem Volk. Denn er sagt, wenn mein Volk meine Bedingungen erfüllt, werde ich ihr Land heilen. Aber wenn Gott sein Volk nicht erreichen kann, dann kann das Land nicht geheilt werden. Wir sind das Salz der Erde. Der Zustand unseres Landes spiegelt den Zustand des Volkes Gottes wider. Solange wir uns unsere Salz- und Würzkraft bewahren, halten wir den Verfall, das Verderben durch Gesetzlosigkeit in unserer Gesellschaft zurück. Schlagen wir Lukas 17, 26 auf, einen sehr einfachen, aber vielsagenden Vers. Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. In einer der vorigen Lehreinheiten untersuchten wir diesen Zustand der Welt zur Zeit Noahs etwas genauer und hielten zwei charakteristische Merkmale fest. Satanische, übernatürliche Intervention im geistlichen Bereich und der Zusammenbruch von Moral und Ethik im natürlichen Bereich, im Charakter des Menschen. Böse Gedanken, Gewalt, sexuelle Verderbtheit. Wir sahen auch, dass Gott eine hemmende Kraft auf Erden hatte, nämlich Noah und dessen Familie. Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit. 7 Tage vor dem eigentlichen Beginn der Flut nahm Gott Noah und dessen Familie heraus, holte sie in die Arche, schloss die Tür hinter ihnen. Und somit wurde diese hemmende Kraft in der Person des Noah weggenommen. Und in jenen 7 Tagen erreichten Sünde, Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit ihren Höhepunkt. Dann kam das Gericht. Und ich muss sagen, dass Gott mir persönlich klar gemacht hat, dass es am Ende des Zeitalters wieder genau so sein wird. Die Repräsentanten Gottes werden weggenommen werden, ich sage nicht wann. Und für eine kurze Zeit wird es gestattet sein, dass die Gesetzlosigkeit ihren Höhepunkt erreicht. Aber das kann erst geschehen, wenn Gottes Volk weggenommen worden ist, denn wir sind das Salz der Erde. Hier in der Studienhilfe habe ich es etwas anders formuliert. Der Heilige Geist kam am Pfingsttag als Person auf Erden, um für Christus einen Leib zu formen. Wenn dieser Leib vollständig ist, wird der Heilige Geist in den Himmel zurückkehren und den Leib Christi mit sich nehmen. Ich glaube das. Ich glaube außerdem, dass wir seit Pfingsten eine ganz außergewöhnliche Situation auf Erden haben, nämlich die Tatsache, dass die dritte Person des dreieinigen Gottes, der Heilige Geist, tatsächlich und persönlich hier auf Erden präsent ist. So wie Jesus als zweite Person des dreieinigen Gottes während seines irdischen Lebens hier auf Erden präsent war. Jesus sagte, ich werde weggehen, aber es wird eine andere Person kommen. Er wird meinen Platz einnehmen. Er wird für den Rest des Zeitalters bei euch bleiben. Das hat er in Johannes 14 so gesagt. Ich persönlich bin zu der Überzeugung gelangt, dass es absolut unvereinbar mit der Würde Gottes wäre, wenn diese letzte Manifestation der Macht und Autorität Satans eintreten würde, während die dritte Person des dreieinigen Gottes noch persönlich hier auf Erden präsent ist. Es wird eine kurze Zeit kommen, wenn der Heilige Geist seinen Dienst ausgeführt haben und den Leib Christi geformt haben wird, in der er weggehen und den Leib mit sich nehmen wird. Dann wird diese kurze Periode kommen, die wir nicht in Tagen oder Jahren schätzen werden, in der die Gesetzlosigkeit ihren Höhepunkt erreichen und Gottes Gericht ungehemmt und ungehindert ausgegossen werden wird, so wie es damals bei der Flut der Fall war. Kommen wir zurück zu unserem eigentlichen Thema. Solange wir hier sind, sind und bleiben wir das Salz der Erde und einer unserer wichtigsten Verantwortungsbereiche, den wir durch unsere Anwesenheit, durch alles, was wir sagen und tun, ausfüllen, besteht darin, die Manifestation des Antichrists, die Vollendung der Gesetzlosigkeit und Rebellion zurückzuhalten und einzudämmen, bis die Gnadenabsichten Gottes verwirklicht worden sind. Nun kommt der nächste Punkt. Wir betrachten den zweiten Verantwortungsbereich, den Jesus seinen Jüngern übertragen hat, nämlich die Macht der Gläubigen, Satans Reich zu unterwerfen. Wir werden diesen Abschnitt etwas rascher abhandeln müssen und aus diesem Grund kann ich euch nur einen Abriss geben. Ich lese zu Beginn noch einmal jene Version von Epheser 6,12 vor, die wir schon einmal hatten. Sie lautet: Denn unser Ringkampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Herrschaften und die Bereiche ihrer Autorität, gegen die Weltbeherrscher dieser gegenwärtigen Finsternis, gegen Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Diese Übersetzung ist etwas wörtlicher als die englische King James Version. Wir sind also als Gläubige in einen Ringkampf mit satanischen, geistlichen Herrschern verwickelt, die in der Himmelswelt agieren. Das ist nun nicht die Folge davon, dass wir gescheitert wären oder ungehorsam gewesen wären, nein, es ist vielmehr Teil des Programms Gottes für uns. Der Plan und die Vorkenntnis des allmächtigen Gottes hat uns in diesen Ringkampf hineingeschickt. Es ist absolut entscheidend, das zu erkennen, denn das hat eine logische Konsequenz. Wenn Gott uns als Bestandteil seines Plans in diesen Ringkampf hineingeschickt hat, dann hat Gott für uns auch den absoluten Sieg möglich gemacht. Gott würde ja sein Volk niemals bewusst und innerhalb seines Willens in einen Konflikt hineinschicken, den es nicht gewinnen könnte. Wenn es also der Wille Gottes ist, dann kann und sollte das letztendliche Ergebnis der totale Sieg für das Volk Gottes sein. Die meisten Christen reden so, als hätten sie Angst vor dem Teufel. Aber in Wahrheit ist es so, dass, wenn wir in der richtigen Beziehung zu Gott bleiben, ohne zu prahlen oder anmaßend zu werden, dass es der Teufel ist, der vor uns Angst haben sollte. Und tatsächlich ist es genau das, worüber er uns im Unklaren lassen möchte, was er uns nicht verstehen lassen möchte. Die wichtigste Waffe, die ihm geblieben ist, ist der Bluff. Als nächstes lesen wir 2. Korinther 10, eine Schriftstelle, auf die wir uns häufig beziehen werden. Hier geht es darum, dass uns für diesen Kampf die Waffen, die wir brauchen, bereitgestellt worden sind. 2. Korinther 10, 3-5. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Also, wir kämpfen sehr wohl. Und wiederum ist das nicht das Resultat eines Abfalls vom Glauben oder weil wir gescheitert wären. Nein, es ist Teil der Funktion der Gemeinde Jesu. Wir stehen in einem Kampf. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Ich sah mir vor kurzem dieses Wort Festungen an und stellte dabei fest, dass es sich dabei um ein Wort handelt, das man auch als eine Art Straßensperre bezeichnen könnte. Man könnte es als eine Art Straßensperre verwenden. Also jedes Mal, wenn du für Gott vorwärts gehst, dann weißt du, worauf du stoßen wirst, nämlich auf eine Straßensperre. Weißt du, was du dann zu tun hast? Reiß sie weg. Es sind dir die Waffen gegeben worden, die du dafür brauchst. Die Tatsache, dass Satan einer Sache widersteht, die zu tun Gott dir geboten hat oder die zu tun Gott dich geführt und angeleitet hat, solltest du als eine Art Kompliment auffassen. Wenn es nichts Gutes gewesen wäre, würde sich Satan auch nicht die Mühe machen, dagegen Widerstand zu leisten. Ein sicherer Weg, um den Willen Gottes herauszufinden, besteht darin zu registrieren, wogegen sich Satan widersetzt, weil er sich ja dem Willen Gottes widersetzt. Wenn du also im Willen Gottes vorwärts gehst, hinein in einen neuen Bereich des geistlichen Dienens und Handelns, wenn du neue Verantwortungsbereiche übernimmst und sich dann die ganze Welt gegen dich stellt und der Wind von allen vier Himmelsrichtungen gleichzeitig gegen dein Haus weht, so wie es bei Hiob der Fall war, dann kannst du sicher sein, dass du im Willen Gottes bist. Und Gott hat dir die Waffen gegeben, jede Straßensperre niederzureißen, die Satan auf deinem Weg aufrichtet. Du darfst aber keine Angst bekommen und dich nicht umdrehen und nicht deinen Rücken schutzlos preisgeben, denn du weißt, was geschieht, wenn du deinen Rücken schutzlos preisgibst, nicht wahr? Es gibt keinen Schutz, keine Rüstung für den Rücken. Gott hat dem Gläubigen einen vollkommenen Schutz für seine Vorderseite gegeben und seinen Rücken komplett schutzlos gelassen. Die Lektion, die wir daraus zu lernen haben, lautet: Dreh dich nicht um. Schau dem Feind in die Augen. Dräng nach vorne. Geh weiter. Ich habe es schon einmal gesagt und ich werde es nochmal sagen und in aller Regel werde ich dafür kritisiert, wenn ich das sage. Wenn du ein Kind Gottes bist, hast du das Recht, mitten auf der Straße zu gehen und zu sagen, Teufel, geh beiseite, hier kommt ein Kind Gottes mitten auf der Straße daher, du musst weichen. Das ist hundertprozentig biblisch. Das ist unser Recht und unser Stand in Jesus Christus. Und wir gefallen Gott, wenn wir das begreifen und akzeptieren. Wir gefallen Gott nicht, indem wir wehleidig und schluchzend beten, oh Herr, bitte, bitte, mach doch dies und das. Es gibt Zeiten, in denen wir tatsächlich demütig flehen und Gott anrufen. Aber sehr, sehr oft gefällt es Gott, wenn wir unseren Stand in Christus, die Autorität, die die Schrift uns gibt, annehmen und einnehmen und dementsprechend handeln. Im Buch Esther war es so, dass das Gericht über dem jüdischen Volk schwebte. Die ganze Nation sollte vernichtet werden. Mordechai ging mitten in die Stadt hinein und zog sich einen Sack über und er wurde nicht zum König vorgelassen. Esther zog sich ihr königliches Gewand an, trat direkt vor den König und veränderte die Situation. Und es gibt Zeiten, in denen du in Sack und Asche rumlaufen kannst, solange du willst, aber es ist und bleibt nun einmal eine Gesetzmäßigkeit des Reiches Gottes, dass du nicht in einen Sack gekleidet durch das Tor des Königs gehen kannst. Aber wenn du erkennst, dass du eine Königin bist, deine schönen Kleider anziehst und mit Autorität hineingehst, wird dir das goldene Zepter entgegengehalten werden und der König wird sagen, was kann ich für dich tun? Und Gott gefällt es, wenn wir das glauben, ohne äußere sichtbare Beweise oder Anzeichen oder irgendetwas anderes, das in der aktuellen Situation dafür sprechen würde. Es gefällt ihm und er sagt, du bist mein Partner. Ich möchte dich Anteil haben lassen an meinem Thron. Sag mir, was ich für dich tun kann. Das bereitet dem Herzen Gottes Freude. Wir Eltern können das doch problemlos nachvollziehen. Wir wollen ja auch keinen sklavischen, duckmäuserischen Gehorsam von unseren Kindern. Es gibt nichts, was für das Herz eines Vaters oder einer Mutter betrüblicher wäre als das. Wir möchten, dass sie an unsere Güte glauben, an unsere Fähigkeit und dass sie an unsere Treue glauben. Und Gott möchte genau dasselbe von uns. Sehen wir uns kurz ein Bild dieses Kampfs in der Himmelswelt aus dem Buch Daniel an. Wie gesagt, müssen wir relativ rasch vorwärts gehen und wir haben uns ja in früheren Lehreinheiten bereits mit diesem Thema beschäftigt. Daniel Kapitel 10. Daniel hatte sich 3 Wochen dafür reserviert, ganz speziell auf den Herrn zu warten und zu trauern. Auch das Trauern hat seine Zeit. Er sagt in Vers 2 und 3, in jenen Tagen trauerte ich, Daniel, 3 volle Wochen. Köstliche Speise aß ich nicht und weder Fleisch noch Wein kamen in meinen Mund. Und ich salbte mich nicht, bis 3 volle Wochen um waren. Verzweifelt und mit großem Ernst suchte er Gott 21 Tage lang. Dann kam die Gebetserhörung. Davon lesen wir in Vers 12 und 13. Ein Engel erschien, ja es war der Engel Gabriel, der sagte, fürchte dich nicht, Daniel. Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen, um dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Am ersten Tag, als Daniel zu beten begann, wurde sein Gebet erhört und der Engel machte sich mit der Antwort auf den Weg. Der Engel wurde jedoch in der Himmelswelt vom Widerstand satanischer Engel in der Himmelswelt aufgehalten, 21 Tage lang. Und es war Daniels Gebet, das dem Engel durch diese Situation hindurch half. Für den natürlich denkenden Menschen klingt das wie reine Fantasie, aber die ganze Schrift legt Zeugnis dafür ab. Zunächst einmal ist die Initiative hier auf Erden, nicht im Himmel. Als Daniel auf Erden zu beten begann, setzte sich der Himmel in Bewegung. Zweitens, der Engel kam erst dann durch, als Daniel durchgebetet hatte. Daniel spielte eine große Rolle in dem Konflikt. Nicht alles, aber doch sehr viel lag an Daniel und an seinen Gebeten hier auf Erden und nicht an der Aktivität und dem Kampf der Engel in der Himmelswelt. Das ist ein Typus, ein Bild, eine Vorausschau darauf, wie es am Ende des Zeitalters sein wird. Schlagen wir nun Offenbarung 12 auf. Dort werdet ihr die letztendliche Erfüllung dieser Situation vorfinden. Offenbarung 12, 7 bis 11. Ohne auf schwerwiegende Details von Prophetie zu sprechen zu kommen, möchte ich sagen, dass ich glaube, dass all das noch in der Zukunft liegt. Ich habe verschiedene Auslegungen gelesen, die behaupten, dass alles sei vergangen, aber sie passen weder zum Verlauf der Geschichte noch zum Buch der Offenbarung selbst. Deshalb konnte ich sie nicht akzeptieren. Offenbarung 12, 7 bis 11. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, das ist der Teufel. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Wo? Im Himmel. Und sie bekamen nicht die Übermacht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Hier verliert Satan zum ersten Mal seinen Platz in der Himmelswelt. Der rote Drache wurde hinausgeworfen. Von wo hinausgeworfen? Aus dem Himmel. Vers 9. Und es wurde geworfen der große Drache auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Bis zu jener Zeit hatten sie ihr Hauptquartier in der Himmelswelt gehabt. Und da diese Zeit noch nicht gekommen ist, sind sie zum jetzigen Zeitpunkt immer noch dort. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Autorität seines Christus gekommen. Die Autorität Christi ist in der Himmelswelt wirksam gemacht worden, wenn Satan hinausgeworfen wird. Und der Verkläger der Brüder... Nun, wenn die Engel von unseren Brüdern reden, meinen sie damit die Gläubigen auf Erden. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Da dies alles noch zukünftig ist, wisst ihr nun, was Satan jetzt gerade in der Himmelswelt tut. Er klagt dich und mich, die wir an Christus glauben, an. Vers 11. Und sie haben ihn überwunden, wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Wer sind sie? Unsere Brüder auf der Erde. Wer ist er? Satan. Der letzte Höhepunkt des Hinauswurfs Satans aus der Himmelswelt wird den Gläubigen auf Erden zugeschrieben. Sie, die Gläubigen auf Erden, haben ihn überwunden, und zwar durch Dinge, derer sich Engel nicht bedienen konnten, das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses. Ein Engel hat im Grunde kein Zeugnis. Ein Sünder schon. Und wir überwinden Satan durch das Blut des Lammes und das Wort unseres Zeugnisses. Mit anderen Worten, die letzte Niederwerfung Satans und seiner Engel, ihr Hinauswurf aus ihrem Ort in der Himmelswelt, ist die Verantwortung der Gläubigen auf Erden. Ich würde das gerne sechsmal hintereinander sagen, aber die Zeit reicht dafür nicht. Stellt euch einfach vor, ich hätte es sechsmal gesagt. Es folgt dann noch eine letzte Phase, die Zerstörung der Mächte Satans auf Erden. Das bleibt Jesus überlassen. Wenn er in seiner Herrlichkeit wiederkommt, wird er diesen Teil des Jobs erledigen. Es wird eine kurze Zeit geben, nachdem Satan aus dem Himmel hinausgeworfen wurde, in der er sein Hauptquartier auf Erden haben wird und jedermann die allergrößten Schwierigkeiten bereiten wird, weil er weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Jesus wird vom Himmel herabkommen. Ihr findet die passenden Schriftstellen in eurer Studienhilfe. Wir werden sie jetzt nicht mehr lesen. Und er wird vom Himmel herabkommen und er wird persönlich gegen den Antichrist vorgehen. Aber die Niederwerfung, das Hinauswerfen Satans und seiner Engel aus der Himmelswelt, das ist unsere Verantwortung. Und damit beenden wir diese Lehreinheit.